Ist die Blockchain DSGVO-konform? Ist FaceApp eigentlich ein Problem? Und Post-Privacy, leben wir schon in einer solchen Gesellschaft oder steuern wir auf diese zu? Darum geht es in dieser Folge, the Show After the Show ist unsere Hauptfolge, in der es um 500 Tage DSGVO, was ist eigentlich passiert, gegangen ist. Schaltet da auf jeden Fall rein. Wir hatten einen Datenschutzbeauftragten da, Cyrus Peider war zu Gast und hat mit uns über DSGVO gesprochen. Wirklich sehr interessant und viele gute Takeaways, gerade für Unternehmen. Jetzt aber viel Spaß mit dieser Folge und einen wunderschönen Start in die Woche. Cyrus, wie siehst du Post-Privacy? Glaubst du, das sind jetzt die Datenschutzgrundverordnungen, sind so die letzten Hangelversuche, Privatsphäre noch zu schützen, bevor die Gesellschaft sich komplett transformiert und jeder sagt, es ist halt einfach alles zu mir öffentlich?
Also du meinst, das ist gar kein, also es gab ja die Aussage mal, glaube ich, von irgendeiner von Facebook, der sagt, es gibt überhaupt gar keine Privatsphäre mehr oder so?
Also Michael Kosinski, der Forscher, von dem Cambridge Analytica dann das Verfahren geklaut hat, der hat den Standpunkt, egal wie wenig Tracking es geben wird, die Privatsphäre ist nicht mehr zu schützen. Technologie wird immer Wege finden, uns herauszustellen und herauszufinden, wer wir sind.
Das mit Sicherheit. Also da gibt, also dass es immer Wege gibt, da bin ich auch überzeugt. Die Frage ist ja
er
auch
sagt,
nicht.
Genau, okay, um sein Argument noch weiterzuführen. Ja. Er sagt, der Vorteil von, wir stellen bestimmte Dinge in die Öffentlichkeit ist, zum Beispiel, wir stellen unsere Gesundheitsdaten der Öffentlichkeit zur Verfügung. Mhm. Und dadurch entsteht ein riesengroßes Netzwerk, aus dem die Medizin dann Informationen schaffen kann in einem großen Scale und wir Krankheiten weltweit besser heilen können. Oder AI kann besser analysieren, der hatte das auch, wurde so behandelt, erfolgreich. Mhm. Oder ich glaube, es ist in Schweden oder Norwegen auch so, dort ist die Lohnsteuererklärung öffentlich, was dazu geführt hat, dass das allgemeine Lohnniveau angeglichen wurde und es nicht mehr unfaire Bezahlung gibt, weil die Unternehmen natürlich öffentlich diffamiert wurden. Mhm. Wäre mal interessant, wie deine Haltung dazu ist.
Also Schwarmintelligenz aufgreift, manche sagen vielleicht auch Schwarmdummheit. Ich weiß nicht, ob immer aus der Masse so viel Intelligentes kommt am Ende der Tage. Das ist immer und das ist auch nicht unbedingt nur zum Vorteil gereicht. Also das sind ja immer so diese schöne neue Welt oder die schöne Welt, die man dann so macht. Ja, also sammeln wir die Gesundheitsdaten. Wir können dann irgendwie herausfinden, wenn irgendwelche Epidemien irgendwo entstehen. Wir können herausfinden, was irgendwie einen schädlichen Einfluss auf uns hat und überhaupt alles gut. Aber jetzt stellt man sich doch vor, was ganz einfach, was schon vor wahrscheinlich 30, 40, 50 Jahren gab, bei Versicherungen irgendwie wird statistisch erhoben, dass jeder Golffahrer irgendwie viele Unfälle baut, weil es irgendwie ein Auto ist, das sich viele leisten können, viele nach dem Führerschein sich einen Golf kaufen und dann die gleich mal Unfälle bauen. Und jetzt bin ich einer, kaufe mir einen Golf und muss höhere Beiträge der Versicherung in Kauf nehmen, ob ich jetzt gut oder schlecht fahre. Also das ist für die natürlich alles in Ordnung, alles zu rechtfertigen, aber es heißt ja nicht immer, dass alles gut gemeint ist. Also wenn ich jetzt diese Daten habe, ist die Frage, was wird mit denen gemacht? Und wenn ich jetzt in das Thema Gesundheit reingucke, wenn ich irgendwelche wissenschaftlichen Erhebungen mache, ist es alles super. Und da kann ich gar nicht genug Daten haben. Die sollen wir auch haben, die sollen wir auch verwerten. Und übrigens, genau dafür gibt es auch die Datenschutzgrundverordnung da den Rahmen vor und sagt einfach, das kann man auch alles in dem Rahmen tun. Nur, wenn ich halt dann sehe, dass Facebook ist jetzt halt immer beim Datenschutz immer sehr lieb gewonnen, also ironisch gemeint natürlich.
was die nicht mehr halt lange, sie arbeiten schwer an diesem Ruf.
Arbeiten schwer an ihrem Ruf. Und die tun, finde ich zumindest, nehmen so viel Einfluss, dass sie zumindest hinbekommen haben, Wahlen von einer großen demokratischen Nation zu beeinflussen. Zumindest glaubt man das. Und auch dem Bußgeld, das jetzt Facebook kassiert hat, kann man auch davon ausgehen, dass es so ist. Und viele andere Dinge. Und ich glaube auch unsere, was weiß ich, ob das jetzt die Rechtspopulisten in ganz Europa sind, die sich auch dieser Technik bedienen, dass wir heute vor jeder Wahl irgendwie ein Heer an Cyberspezialisten hinsetzen müssen, und zu sagen, wir müssen verhindern, dass irgendwie die Russen Einfluss auf unsere Wahl nehmen über so die sozialen Medien, dass vielleicht auch einzelne Personen beeinflusst werden, einzelne Personen diskreditiert werden. All das passiert ja auch, das darf man ja nicht vergessen. Das heißt,
aber ist es nicht der Preis der Freiheit?
Scheiße Frage. Ich weiß nicht, ob das, wie frei sind wir denn noch, wenn nachher irgendwelche Rechtspopulisten uns regieren? Ich glaube, dann werden wir nicht freier. Also kann ich mir kaum vorstellen. So. Deswegen, ich sehe das nicht. Übrigens, die Frage ist, wie viel haben denn überhaupt noch, wie viel Einfluss hat denn überhaupt noch Facebook auf seine eigenen Daten? Das ist doch auch eine entscheidende Frage. Weil, ganz ehrlich, ich fand es schockierend, dass die 5 Milliarden Dollar bezahlt haben für das Bußgeld. Also ich will nicht sagen, ohne mit der Wimper zu zucken, die haben eine Rückstellung gebildet, also so buchhalterisch alles okay. Aber dass die jetzt wirklich hergehen und das zahlen, heißt doch für mich, nicht mal irgendwie Berufung oder wie auch immer, ja, irgendwie gegen das Bußgeld vorgegangen. Das heißt, wer ist diese Büchse der Pandora zu schließen? Und wer ist nachher der, wer hat die Macht über die Daten? Also das hat ja auch nicht jeder Zugriff auf die Daten. Und wenn jeder Zugriff hätte, was würde das am Ende der Tage bedeuten?
Korrigiere mich gerne, aber wir hören ganz viel über Politik. Also wir haben auch schon so Schlagwörter gehört wie Politikverdrossenheit. Also wir haben es nur in einem anderen Kontext mit Datenschutzverdrossenheit gesetzt oder auch 500 Tage Datenschutz. Für mich hört sich das immer so an, als ob tatsächlich die Politik, egal bei was, nicht schnell genug handeln kann. Also jetzt auch mit E-Privacy wurde ja verschoben von 2019 schon wieder auf 2020 mit neuer Technologie und neuen Herausforderungen, mit denen man umgehen muss. Geht das nicht auch in die Richtung, dass man sagt, okay, man sollte vielleicht darüber nachdenken, das nicht komplett abzuschaffen, aber weil man eben nicht Schritt halten kann, um jetzt nochmal Eriks Frage mit aufzugreifen, auch im Sinne der, kann man dem Nutzer nicht eine Entscheidung auch zutrauen, dass er das entscheidet?
Also Ich glaube, das gehört ja dazu. Also ich kann ja immer sagen, okay, ich sage, ich bin transparent und ich sage, was ich tue. Und du entscheidest, willst du es preisgeben oder nicht? Und im Übrigen, was die Politik angeht, ja, da gibt's immer Versäumnisse und das ist da vielleicht manchmal zu lang dauert und jetzt auch in der Datenschutzgrundverordnung viel zu wenig im Vorfeld aufgeklärt wurde. Alles klar, also bin ich voll bei dir. Allerdings ist es auch so, jetzt schau dir mal an, wie unterschiedlich Leute es aber auch sehen. Also wenn es gibt Leute, die sagen, Chantal Lena ist doch gar kein Problem mit ihren 3 Jahren, die stelle ich einfach ins Internet, Facebook, wie sie so aufwächst, ja, so dass ich eine lückenlose Dokumentation auf Facebook habe in allen Lebenslagen. Und ein anderer sagt, hey, no go, ich kann kein Bild von meinen Kindern ins Internet stellen, also in Facebook oder anderen Social, ich sage halt immer, also Facebook ist stellvertretend für alle anderen Social Media Plattformen. Und ich glaube, dass die Leute manchmal, so sehe ich das auch, gar nicht wissen, was passiert eigentlich mit den Daten. Die denken einfach, ja, das ist ja, das sehen das dann halt meine Verwandten und meine Freunde und meine Facebook-Freunde, die sehen das, aber sonst ist da nichts dran zu finden. Also, dass jetzt zum Beispiel auch diese Face-App, die jetzt da ja kursierte, ja, ich kann jemanden alt machen und ich weiß nicht was alles, ja, das ist ein russischer Anbieter, der sich vorbehält, dass er die Bilder für kommerzielle Zwecke verwenden kann. So, das heißt, dann fahre ich irgendwann mal nach Moskau und sehe mich, also vielleicht nicht mich, also weil ich es nicht gemacht habe, aber jemand anderes, da siehst du plötzlich auf einem Werbeplakat, muss ich, wie kommt die jetzt daher, ja?
Das finde ich aber einen spannenden Fall, den du ansprichst. Also gerade mit Aufklärung und dass auch Unternehmen sollten das Transparenz machen. Ich glaube, das ist auch das, was wir heute hier alle mitnehmen. Aber gerade die Face-App, die du angesprochen hast, ja, da steckt ein russischer Unternehmer dahinter. Der hat aber nicht, also der hat in meinen Augen nichts zu verlieren. Also nehmen wir nochmal Facebook als Gegenbeispiel. Das ist eine Plattform, die natürlich sowohl börsendatiert, auch davon lebt, dass sie Nutzer hat, die auf Daten vertrauen, also dass die Daten dort sicher sind. Da sehe ich so den Knackpunkt. Und wenn man halt als Unternehmen agiert und auch auf das Vertrauen seiner Nutzer abzielt, dann sollte man immer klar aufklären, was passiert damit, was mache ich damit, einfach um seinen Unternehmensstamm ja auch zu halten oder auch
eine Verbindung immer zu erzielen. Ich meine, das steht ja bei der Face-App in der Datenschutzerklärung drin. Also es ist nicht so, dass sie nicht transparent sind bei Face-App mit ihrem Verhalten.
Aber sie sind kein Name wie Facebook, das meine ich. Also sie sind halt jetzt kurzzeitig mal aktiv als lustig, ich kann mich altern. Während auch bei WhatsApp der Name einfach WhatsApp immer noch als Trust Guarantee irgendwo benutzt wird, was ich auch nicht verstehe, während da auch Bilder in millionenfacher Weise hin und her geschickt werden und die genauso, wenn das Unternehmen irgendwo über Dritte abgekauft wird, auch genutzt werden können für Werbekampagnen, für alles Mögliche. Also ich sehe da die Kinderpost auf Facebook nicht als
Naja, die Frage ist, das ist ja so eine Grundhaltung bei einigen Menschen, die sagen, ja, ich habe halt nichts zu verbergen und mich stört es nicht, wenn das öffentlich wird. Also das ist ja dieser Post-Privacy-Gedanke auf eine sehr einfache Art und Weise vielleicht.
Ja, weil die Frage ist halt immer, was schwierig ist, dass nicht jeder, also ihr seid in dem Thema tief drin, ich würde sagen, ich habe es aus der technischen Warte aus auch irgendwie parat, aber dass dieses Grand der Bevölkerung irgendwie im, keine Ahnung, auch amerikanischen Hinterland oder auch hier, dass die jetzt alle wissen, was passiert eigentlich mit den Daten, glaube ich kaum. Und ich glaube, dass da zu viel weil es ist ja zum Beispiel, wenn wir jetzt hier sprechen, ja, diese Daten, die wir jetzt hier, also Stimme als biometrisches Datum zum Beispiel, ja, was da jemand mitmacht oder was eine Alexa, sprich Amazon macht mit den Daten, die ich jetzt hier, die da reinsprechen, übrigens machen dann Kinder, die finden es total toll, Alexa zu nutzen, weil es total einfach ist. Aber was passiert mit den Daten? Ja, und du kannst natürlich wahnsinnig viel mit den Daten zum Schluss auch anstellen. Und ich weiß nicht, ob sich dessen jeder bewusst ist, auch was da passiert. Da passiert danach was Unterschwelliges. Also nicht, dass ich nachher sage, du, also mein Hobby ist, keine Ahnung, Motorsport und ich kriege jetzt irgendwie vergünstigt Tickets, Angebot für ein vergünstigtes Ticket für einen Nürburgring. Dann wäre ja alles super, sondern es passiert danach eine Beeinflussung, die unterschwellig da ist und die vielleicht mich in eine Richtung drückt, die bringt, wo ich gar nicht hin will. Ich merke das überhaupt nicht und das passiert dann einfach. Ja. Also plötzlich wird das Wahrheit, was ich dann in Facebook lese und es wird die Wahrheit, was ich in Google lese, die Suchergebnisse, die können ja alles so in eine Richtung gehen und ich glaube, das passiert zum Beispiel auch, was so anfängt, auch gerade bei den Rechtspopulisten, dass es immer so in diese eine, erst beginnt es mit dem Gedanken und dann wird, ja, und irgendwann scheinen sich da manche so zu verlieren, dass es auch zu Taten wird und dann haben wir halt nicht nur ein Hate Speech, sondern wir haben halt wirklich vielleicht mal einen Mord am Ende der Tage und das passiert halt irgendwo und deswegen glaube ich, es ist nicht so, ich glaube, es ist nicht nur das Gute, man muss immer beide Seiten sehen. Ich glaube, Datenschutz will eins, Datenschutz will, und dafür ist auch geschaffen, einen freien Datenaustausch in Europa unter den gleichen Bedingungen und mit allen, wo Adäquanzbeschlüsse etc. pp. Da sind, einfach einen freien Datenaustausch machen zu können. Also nicht jetzt, wie man es manchmal sieht, als die Einschränkung für Technologie und Fortschritt, das soll es irgendwie nicht sein, sondern soll irgendwie soll ja auch fördern an der Stelle und nicht nur immer als Einschränkung gesehen werden. Und ich glaube, das brauchen wir auch. Ich glaube, weil wir das gar nicht mehr im Griff haben, diese vielen Daten. Ich glaube, da brauchen wir, und ja, der User kann es entscheiden, aber der soll das auch entscheiden, soll seine Einwilligung abgeben und die soll er aufgrund transparenter Informationen abgeben.
Das war auch ganz interessant, als ich bei dem Aufklärung ist wichtig, als ich bei dem Vortrag von Michael Kosinski war und er erzählt hat, wie sein System funktioniert hat und er meinte, Privatsphäre ist in freien Nationen gar nicht so relevant. Relevant wird es dann, wenn zum Beispiel plötzlich Regierungen an die Macht kommen, die bestimmte Menschen unterdrücken wollen. Er meinte zum Beispiel, ein Ding, was sein System relativ schnell feststellen konnte, ist, ob eine Person homosexuell ist oder nicht. Und er sagte, in aufgeklärten westlichen Ländern, wo man damit liberal umgeht, ist das kein Problem, aber in Ländern, wo Todesstrafe auf Homosexualität steht, ist so ein System natürlich menschenlebend gefährdend. Und da ist natürlich wichtig, dass wir bestimmte Regulierungen haben, welche Daten wie wo kommuniziert werden dürfen und wer darauf auch Zugriff haben darf. Also zum Beispiel, dass Regierungen eben nicht die Daten von WhatsApp geliefert bekommen dürfen, dass die End-zu-End-Verschlüsselung enorm wichtig ist, um die Daten und meine Kommunikation zu schützen, weil sie die Regierung erstmal nichts angeht. Das zieht natürlich nach sich, dass auch, ich sage jetzt mal, Menschen mit böseren Gedanken Plattformen haben, auf denen sie frei kommunizieren können. Aber das ist der Preis der Freiheit, der, das ich vorhin auch schon meinte, was da einfach mit dranhängt. Aber das fand ich sehr interessant, als darum halt, ne, dass man, warum viele Leute sagen, naja, dann stelle ich halt meine Kinder online. Und es ist halt so, ne? Dass man daraus natürlich unglaublich viele Daten ziehen könnte. Also theoretisch auch nachvollziehen kann, wo hält sich dieses Kind auf. Und dann kann man das ja bei manchen, wie du gesagt hast, lückenlosen Dokumentationen von Kinderleben, brauche ich ein paar Daten und dann kann ich das Kind relativ einfach finden. Wäre eine Option, ein sehr böser Gedanke, aber natürlich ein Weg, wie das laufen könnte.
Ist halt, gut. Ja, genau. Also ich finde es halt spannend, eben ob das wirklich immer damit was zu tun hat, ob es wirklich Freiheit ist, wie du sagst. Die Frage ist, in wessen Händen sind diese Daten dann und was tut er damit? Und ich will auch nicht, auch wenn wir jetzt doch immer noch sagen können, die USA sind demokratisch, aber in der aktuellen Administration sind es doch Strömungen, wo ich sage, will ich das dann da in deren Händen wissen? Ja? Und die behalten sich durch den Cloud Act ja auch sämtliche Zugriffe auf die Daten vor. Also man muss sich das, ich glaube immer, ja, wenn alles gut gemeint ist, finde ich das richtig. Und ich, also übrigens bin ich total der Technikfreak auch. Also ich mag auch alles, was da neu ist. Also probiere da auch alles aus. Also von der Alexa über irgendwelche Smart-Home-Geschichten, über keine Ahnung was, programmiere im Raspberry Pi rum und tralala, mache ich alles. Aber ich denke, was halt dann im Hintergrund passiert, ist einfach, das muss man hinterfragen. Und wenn du es weißt und das abschätzen kannst, ist alles gut. Und du für dich entscheidest, will ich, top. Aber ich glaube, dass viele es halt nicht können. Und die brauchen dann, und deswegen brauchen wir Spielregeln, wo man sagt, hey, ihr Unternehmen, ihr Anbieter, ihr müsst halt nach den Regeln spielen. Und wie gesagt, innerhalb Europas bedeutet es ja nur eigentlich, dass wir aufgrund der Datenschutzgrundverordnung völlig wurscht ist, wo wir unsere Daten hinschicken, letzten Endes, ja, weil wir wissen, okay, die sind da zum großen Maße, guten Maße eigentlich geschützt, sollten sie sein, sagen wir es mal so.
Also jetzt werden Jörg und Chris wahrscheinlich lachen, aber wie siehst du denn Blockchain in diesem Zusammenhang als Tool, wo wir, jeder bleibt im Prinzip anonym, aber trotzdem können alle Daten transportiert werden.
Ja, ja. Also ist glaube ich, eine ziemlich tiefgehende Debatte, weil du hast ja das Thema der Daten, also kannst ja zum Beispiel keine Daten mehr löschen. Ja, die sind da einfach. Du hast in der Blockchain gegebenenfalls auch rechtswidrige Inhalte, die kannst du nicht mehr löschen. Du hast personenbezogene Daten, die kannst du nicht mehr löschen. Da fängt es ja schon an. Gleichwohl glaube ich, dass Blockchain eine Technologie sein wird, die sich durchsetzen wird. Also da bin ich, das wird man nicht, die wird es geben, aber ob die jetzt am Ende der Tage wirklich ein Problem darstellt, glaube ich gar nicht. Das ist zu, weil es schon sehr technisch dann ist und so, die Daten auch wieder dann zu re-engineeren sozusagen und dann irgendwie so transparent zu machen. Das ist ja, will ich das, sondern da geht es ja auch um was ganz anderes. Aber Datenschutzfragen entstehen da auf jeden Fall. Ja.